kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Mario Hochgerner.
Mario, es laufen ja gerade die Sommergespräche und wenn da unser Gast jetzt auftreten würde, dann würde jetzt ganz Österreich gebannt vorm Fernseher sitzen, was er zu sagen hat.
So ist es. Wir hätten eine riesen Einschaltquote. Auf der anderen Seite, Tino, uns zwei hätte niemand gefragt, diese Sommergespräche zu führen.
Na, noch nicht. Aber vielleicht können wir uns da qualifizieren dafür.
Absolut. Wir wollen die Fußball-Sommergespräche.
Ja, genau. Du hast ja schon viel bekannte Persönlichkeiten vom Mikrokop mit denen gesprochen. Wo würdest du unseren heutigen Gast da einordnen?
Ja, natürlich in der obersten Reihe, im obersten Regal, ist zum einen ein ehemaliger Politiker, Bundeskanzler hatten wir noch nie. Zum anderen ein riesen Fußballfan und das ist natürlich auch die Kombination, warum er bei uns auftritt. Und wir freuen uns sehr, Christian Kern heute bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Christian, was sagt Ihnen die Zahl 5803?
5803 sagt mir gar nichts.
Das ist die Mitgliedsnummer bei Austria Wien, die Sie haben.
Gut, Sie haben gut recherchiert, ja.
Große Liebe, oder?
Ja, absolut, absolut. In jeder Hinsicht eine große Liebe. Ja, mit allem, was dazugehört, den Höhepunkten und gerade mal auch ein bisschen den Enttäuschungen, ja.
Herr Kern, jetzt machen ja alle Vereine einmal die erste Analyse in der Länderspielpause. Es wird mal geschaut, wie war der Saisonstart? Wie ist die Gefühlslage als Austria-Wien-Fan aktuell?
Naja, wie soll ich sagen, wir sind alle heilfroh, dass das letzte Wochenende gegen Altach gut gegangen ist. Das war auch wirklich notwendig. In der Substanz, glaube ich, ist da viel da, auf dem man grundsätzlich aufbauen kann. Aber ich bin da jetzt sozusagen weniger Fußballfan als vielleicht mehr Manager, dass ich dann sage, okay, wenn man die Ziele nicht erreicht hat, dann muss man sich hinsetzen und wirklich reflektieren. Und nicht bloß die üblichen Sonntagsreden halten. Und ich würde mir wünschen, dass bei der Austria jetzt einmal dieser Zustand erreicht ist, dass man da wirklich Tacheles redet, schaut, was gut gelaufen ist und was nicht und sich da jetzt nicht den falschen Hoffnungen, die dann am Ende wieder zu Enttäuschungen führen, erst recht wiegt. Ne? Also es ist ein durchwachsener Ausblick, muss ich sagen. Ja.
Also eines vorweg für alle unsere Hörer heute, wir werden Christian Kern nicht die klassischen Fragen zu seinem Beruf, zu seinem Werdegang und zur Politik stellen, sondern es geht heute rein um Fußball bei uns. Und daher gleich mal die Frage, woher kommt diese Liebe, diese Leidenschaft für die Austria Wien und wie hat die begonnen?
Also bei einem Fußballverein ist es ja eigentlich so, dass man sich den gar nicht selber aussuchen kann, sondern ich weiß nicht, ob Sie Harry Potter mögen.
Da und wie? Das lieben sogar.
Ja, großartig. Ich habe es auch verschlungen, die Bücher. Da ist es so, dass am Beginn des Schuljahres quasi der Hut von Hogwarts dann entscheidet, in welches Haus die einzelnen Schüler kommen. Und so ist es irgendwie bei dem Fußballclub auch. Also du tust gar nichts dazu, du bist einfach dort, weil es so ist. Und in meinem Fall war das eine Familiengeschichte. Meine Familie ist aus dem zweiten Bezirk gewesen, großväterlicherseits von meiner Vaterseite. Und als ich ein kleiner Knirps war, hat mir mein Großvater eine Austria-Adresse inklusive Stutzen und einen Fußball geschenkt. Und damit war die Sache klar, da war nichts mehr zu diskutieren. Und das ist jetzt doch über 50 Jahre her und das habe ich durchgehalten. Ja.
Und wie oft trifft man sie im Stadion aktuell?
Also ich hatte in der Tat letzten Sonntag eine Verpflichtung nicht außerhalb Wiens, eine berufliche, konnte nicht dabei sein, aber wenn immer es geht, gehe ich ins Stadion und tue das mit meiner Tochter. Wir haben ein Abo auf der Nordtribüne und fühlen uns dort wahnsinnig wohl, macht große Freude und ich bin sehr stolz. Wenn Sie mich, weil das Wichtigste im Leben, sagen wir es, wie es ist, sind immer die Kinder und was kann man denen mitgeben? Und ich bin wirklich stolz über meine Erziehung, weil meine Kinder sind auf der richtigen Seite gelandet und mit großer Euphorie.
Ja. Also Sie haben den Hut weitergegeben.
Ist so, ja. Also ich musste auch nicht mit Enterben drohen. Also, ja. Ja, also das ist für mich, und also wenn man so will, für mich ist das, wie andere Leute tun, vielleicht meditieren, aber für mich sind diese 1,5 Stunden, die Pause dazwischen, das ins Stadion fahren, wieder nach Haus gehen, das ist für mich wie Meditation. Da bist du wirklich in einer anderen Welt, da ist 1,75 Stunden gar nichts anderes. Du schaust auf das Spiel, verfolgst jede Sekunde, bist voll fokussiert. Und dein Kopf ist nur dem Geschenk gewidmet und die Emotionen sowieso. Also es ist für mich wirklich die Quality Time, wie es so schön heißt, in der Woche.
Aber wären Sie da emotional im Stadion?
Naja.
Oder müssen Sie sich da schon zusammenreißen, weil natürlich schon die meisten Zuschauer Sie wahrscheinlich erkennen?
Es ist total freundliche Stimmung. Die Leute sind total freundlich. Eigentlich interessiert die ja nicht, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, was du hast, sondern wie das Spiel läuft. Und das verbindet uns dort alle. Und das ist das Schöne in einem Fußballstadion, dass das so ein Schmelztiegel ist, wo Leute mit völlig unterschiedlichen Hintergrund und Lebensgeschichten und Sichten auf die Welt zusammenkommen. Da ist auch Politik völlig wurscht, sondern das Anliegen ist das Violette. Und ich finde das wirklich großartig, weil du bist ja auch, was ja vielleicht auch ein Punkt ist, du bist ja auch connected mit allen anderen im Stadion, weil wir sind ja alle immer so stolz auf unseren Individualismus, halten uns für was ganz Besonderes und Einzigartiges. Und in diesen 90 Minuten erlebst du, dass deine Emotionen ganz genauso ausgerichtet sind wie die von allen anderen in dem Stadion. Du fluchst an derselben Stelle, du freust dich an derselben Stelle, du feierst an derselben Stelle, du heulst mit den anderen an derselben Stelle. Und das ist für mich ein Erlebnis, wo du das Gefühl hast, als Mensch sozusagen auch ein bisschen zu spüren, das klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber wirklich ein bisschen zu spüren, was Menschsein bedeutet, nämlich in einer Gemeinschaft eingebettet zu sein und die Gemeinschaft zu erleben.
Ich glaube, viel schöner kann man das Fansein nicht beschreiben. Gab es so Momente in der Vergangenheit, die für Sie sehr einfach unvergesslich waren? Spiele, die Sie nie vergessen werden? Momente bei der Austria, wo Sie sagen, da hat mein Herz höher geschlagen?
Wo Sie geweint haben vielleicht?
Wo ich beitrage, meiner Sicht. Nein. Also es ist eine lange, lange Geschichte und jetzt habe ich mittlerweile auch schon ein paar Tage am Buckel. Das ist natürlich aus meiner Sicht ganz früh, wie der Heli Kögelberger für die Austria gespielt hat. Ich bin in Simmering aufgewachsen. Das muss irgendwann einmal ein paar frühe 70er, Mitte der 70er Jahre gewesen sein und ich habe noch in Erinnerung, wie der den Ball an die Stange genagelt hat und das Tor gewackelt ist. 2 Minuten, die waren damals nicht so stabil gebaut. 78 das Europacup-Finale natürlich und dann in der weiteren Folge viele Erfolge, die die Austria gefeiert hat. Ich war auch bei Auswärtsspielen damals in der Champions League dabei. Davor, wie wir am Rathausplatz gestanden sind, dieser gewaltige Lauf von dem Hosiner. Also das sind viele, viele, viele Momente und das könnte man noch tausende weiter erzählen, wenn man so will. Ja. Vielleicht aber der persönlichste war, weil Sie mich gefragt haben, was es für mich bedeutet. Das war wirklich skurriles Erlebnis. Die Austria hat gegen AZ Alkmaar im Europacup gespielt. Und jetzt muss man Folgendes wissen, ich bin damals mit den Buben, also mit meinen 2 mittleren Söhnen, öfter auf die Osttribüne gegangen und die waren relativ kleine Knirpse. Und bei der Osttribüne war es dann halt so, wenn du dort knapp vorher ins Stadion gekommen bist und dann einen Hotdog und ein Bier kaufen wolltest, bist halt wirklich lange angestanden an diesem Standl und hast wirklich das Risiko gehabt, dass du die ersten Minuten versäumst, was du als Fußballfans ja hast, weil du bist ja alles.
Schrecklich. Schrecklich. Ein Tor verpassen ist aber.
Du bist sicher genau in der Sekunde passiert, was dann statistisch nicht so oft der Fall ist, zum Glück. So, stellst dich also an, unendlich lange bei diesem Hotdog-Standl und damals war es noch so, dass damals nach Problemen in der Fanszene hat die Austria dieses Netz vorm Tor gehabt, Osttribüne. Also Sie wissen, es ist in dem Tor oft genug gestanden. Also du gehst dorthin, stellst dich unendlich an für den Hotdog, dann ist dieses Spiel und es ist irgendwie Anpfiff und es geht so 2 Minuten dahin. Also wirklich noch nichts passiert. Und einer unserer Spieler wird im Mittelkreis angrempelt, fällt um und der Schiedsrichter pfeift nicht. Und das hat irgendwie die Volksseele dermaßen empört. Und während ich mich selbst auch irgendwie gefragt habe, ob der Schiedsrichter bestochen ist in Minute zwei nach dieser eher marginalen Einlage, spüre ich, wie so von rechts hinten so einen leichten Luftzug und plötzlich eine Detonation auf meinem Ohr ist. Tatsächlich hat jemand seinen Hotdog versucht, auf den Schiedsrichter zu werfen und hat leider nicht den Schiedsrichter getroffen, sondern irgendwie mich. Ja. So, also da stehst du dann dort und dir rinnt so langsam diese Mischung aus Ketchup und Senf über das rechte Ohr runter und du bist aber trotzdem irgendwie damit im Reinen, weil ich mal gedacht habe, okay, der stellt sich da jetzt 15 Minuten an, verpasst fast das Spiel, dann passiert so eine kleine Intervention, der zuckt aus und er ist bereit, alles dafür aufs Spiel zu setzen, um den Schiedsrichter mit dem Hotdog zu treffen und scheitert halt. Also da musste man großzügig zur Kenntnis nehmen, dass das einen guten Vorsatz und Anführungszeichen hat. Aber liebe Zuhörer, bitte nicht den Schiedsrichter insultieren, wenn ich das bitte sagen mag. Aber ich habe großartig gefunden, dass die Leute dann wirklich so in den Emotionen sind. Und das ist irgendwie das, was Fußball halt auch ist, dieses Erlebnis, dass da für viele Menschen das einfach alles ist und man das auch akzeptieren kann im Positiven, und wenn die 90 Minuten vorbei sind, geht das Leben eh wieder richtig weiter.
Dino, du hast für die Austria gespielt. Wenn du da einen Austria-Fan so reden hörst, hast du das damals so mitbekommen und gespürt, wie sehr da das Herz und die Leidenschaft an der Austria hängt?
Klar, das ist die Wucht der Traditionsvereine. Austria, Rapid, Braunschweig, wie soll er heißen? Das macht ja die Vereine so aus, dass man als Spieler spürt, wie eine ganze Stadt, ein ganzer Verein lebt für den Verein eben. Und deswegen, das ist besonders und das merkst du als Spieler. Jeden Tag eigentlich sogar.
Und macht wahrscheinlich auch Druck.
Wissen, was das Coole ist? Entschuldige, ich weiß nicht, ob das, habe ich mir gefragt, ob das die Spieler dann wirklich auch so sehen. Weil wenn ich mir da anschaue, wer da im Stadion sitzt, die Leute kaufen sich ein Abo. Die Austria ist, glaube ich, sehr gut unterwegs bei den Abo-Preisen. Also da wurde nicht übertrieben. Das ist in einem gewissen Rahmen, auch wenn man die Ost-Abos anschaut, wirklich leistbar. So, aber für die Leute, die dort so Nordtribüne, Südtribüne sitzen, für die ist das wirklich Geld, das sie da investieren in diesen Fußballclub. Und für die bedeutet das alles. Und ich frage mich, ob die Spieler manchmal wirklich verstehen, was sie eigentlich für diese Leute bedeuten. Und dass sie das im Wald nicht nur für ihre eigene Karriere machen, sondern da geht es wirklich darum, Menschen Sinn und Halt auch im Leben zu bieten. Und das muss doch ein großartiger Gedanke sein im Grunde.
Ist es. Natürlich hat man das nicht jeden Tag präsent, ist auch klar. Aber im Großen und Ganzen, und ich glaube vor allem, wenn man andere Vereine schon gesehen hat, wenn man in einem gewissen Alter mal ist und das auch richtig einschätzen kann, weiß man schon, was Austria Wien jetzt in dem Fall für spezieller und toller Verein ist. Wegen der Menschen, wegen der Wucht, der da entwickeln kann.
Und ich glaube vor allem auch Fußballer, die sich mit dem Verein identifizieren, spüren dann auch diese Fannähe. Herr Kern, gibt es einen Fußballer, der Ihr violettes Herz einfach höher schlagen lässt und der für Sie die Austria wirklich so verkörpert in den letzten Jahren oder auch früher mal?
Also da gibt es natürlich einige. Herbert Prohaska ist natürlich die Legende. Also jedes Mal, wenn ich ein neues Leiberl kaufe, lasse ich mir die 8 auf den Rücken drucken.
Noch immer. Das,
das hält an, ja. Aber ich muss sagen, ich bin im Moment auch wirklich von dem Dragovic beeindruckt. Nicht nur, weil er ein grandioser Fußballspieler ist, sondern weil der solche Emotionen hat, so mit Leidenschaft dabei ist und wirklich ein echter Leader ist in diesem Team. Und da gibt es einige aus dem aktuellen Team, also die ich sehr schätze, aber Dragovic ist schon eine herausragende Person.
Gibt es einen Fußballer, den Sie immer Selfie bitten würden? Vielleicht auch international, wo Sie sagen würden, halt, da bleibe ich jetzt stehen und mit dem hätte ich gerne ein Foto am Handy. Gibt es sowas?
Ja, also die 11, die mir einfallen, sind Shahin Radlinger, Reini Ranftl, Dragovic, Handel, Dreidings Lee. Also würde ich tun, ja. Ich habe auch die Autogrammkarten. Nicht aus allen Jahren, aber einige zu Hause, ja.
Also Austria ist gleich wichtiger als Messi, Ronaldo und Co.
Nein, das ist natürlich sozusagen, gibt es ja schon Steigerungsstufen, und ich glaube, worum es aber beim Fußball auch geht, ist ja nicht nur, dass man sich die Weltklasse anschaut, sondern auch diese Identifikation mit dem Team hat. Also ich weiß noch gut, eines Tages, ohne Sie mit den Anekdoten langweilen zu wollen, war ich mit dem Buben beim letzten Dezemberspiel in der Südstadt. Das war noch in der Straunach-Ära. Und es hat da -7 Grad gehabt. Also bei -7 Grad am Fußballspiel durchzuschauen, ist wirklich brutal. Und es war ein echter Hundskick. Und es ist irgendwie bis zur, glaube ich, 91. Minute 0-0 gestanden. Und dann fällt der Rolli Linz im Strafraum um. Es gibt Elfmeter und der verwertet den Elfer. Austria gewinnt 1-0 und wir sind zu Eis gefroren nach Hause gefahren. Und es war ein großartiges Fußballerlebnis. Also wenn Sie mir Messi und Neymar vorgesetzt hätten, es hätte mich nicht besser unterhalten, als dass einfach die Richtigen damals gewonnen haben. Und insofern kann man sich auch, glaube ich, mit Vereinen hoch identifizieren, die vielleicht nicht die Champions League gewinnen können.
Ja. Ich kann das wahnsinnig gut nachvollziehen. Ich habe wahnsinnig viele Spiele live im Stadion miterleben dürfen und trotzdem bin ich extrem gerne auch in Breitenfurt am Fußballplatz und schaue mal erste Klasse Ost an und kann das oft genauso feiern wie ein ganz großes Spiel. Soll aber nicht das Thema sein Breitenfurt, sondern die Austria. Und da gibt es ja den einen großen Gegner in Wien, Rapid. Hm. Was macht Grün-Weiß mit Ihnen? Sind Sie da... Können Sie da auch einmal aggro werden in die Richtung?
Nein, das geht sich nicht aus. Und ich bin froh, dass es die gibt. Die Rivalität ist groß. Wenn wir gegen die spielen, ist der Wunsch enorm zu gewinnen. Ich muss gestehen, jetzt bin ich ein bisschen auch irritiert mit dem Peter Stöger, den ich für einen großartigen Burschen halte. Ich habe den noch einmal eingeladen als Referent bei einer Führungskräftetagung der ÖBB, als ich damals Chef der ÖBB war, weil ich gefunden habe, dass man aus den Erfahrungen, die der macht, wie man ein Team formt, wie man mit Menschen umgeht, wie man Leute motiviert, dass der ein großes Vorbild ist. Das war ein toller Vortrag, den der damals dort gehalten hat. Dem bin ich wirklich gewogen und im Moment bin ich wirklich in der skurrilen Situation, dass ich nachsichtig auf Rapid-Erfolge schaue. Ja.
Das war ein Thema, das jetzt sehr viele Fans wirklich emotionalisiert hat, Peter Stöger, ja?
Ja, ich verstehe ihn ein bisschen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Austria ihm mehr Platz gibt, hat nicht stattgefunden. Dass der jetzt persönlich auch auf sich schauen muss, verstehe ich in einer gewissen Art und Weise. Abgesehen davon war er ja auch schon als Spieler bei Rapid, also insofern hat er auch eine gute Argumentationsbasis.
Fußball wird ja oft als Spiegel der Gesellschaft abbezeichnet. Teilen Sie da die Ansicht?
Nein, in jeder Hinsicht tue ich das. Also ich habe am Fußballplatz sehr viel wirklich gelernt. Ich habe selbst ja als Bub bei Simmering gekickt. Die waren damals sogar Bundesliga-Verein, also Nationalliga-Verein hat das geheißen, muss dazu sagen. Habe aber eher nicht so den brasilianischen Spielstil gepflegt, sondern eher das physische. Und wenn es darum gegangen ist, dass man einen braucht hat, der viel läuft, war das eher meine Rolle. Aber was für mich so ein Punkt ist, wo das so großartig beschrieben ist, es gibt einen britischen Autor, der heißt Nick Hornby. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Fever Pitch, wo er seine 30-jährige Leidenschaft für Arsenal London beschreibt. Und vordergründig ist das ein Buch über Fußball und Fußballleidenschaft, aber in Wahrheit ist es wirklich ein Buch über das Leben, weil alles, was du da rund um diese Leidenschaft erlebst, prägt dich, schult dich für das, was im Leben kommt. Das ist ein Buch über Liebe, über Leidenschaft, über Lachen, über Verzweiflung, über Erfolge, über Gemeinschaft, über das Scheitern. Also alles, was das Leben ausmacht, findest du in diesen Spielen und in diesen Fanbeziehungen. Und insofern halte ich es wirklich für einen Spiegel. Aber sehr lesenswertes Buch, ist übrigens wahnsinnig lustig auch. Also man kann da unglaublich lachen und man hat es relativ schnell ausgelesen. Fever Pitch. Nennt sich's.
Ja, ich kenn's. Ich weiß auch von meinem ehemaligen Chef, Christian Neheber, dass Sie ein großer Tennisspieler sind. Also Fußball, Tennis, wo ist die Liebe größer?
Also Tennis habe ich wirklich lang gespielt, bis auf Landesliga-Niveau. Das ist dann aufgrund eines Tennisarms dann aber irgendwie relativ abrupt zu Ende gegangen. Sicherlich einer meiner Top 5 Sportarten, aber ich sehe jedes Jahr sicher dreistellige Zahl an Fußballspielen. Und würde mal schätzen, kommt vielleicht auf 20 Tennis-Matches.
Das heißt aber, Sie machen privat auch viel Sport. Kann man sich das so vorstellen?
Der Alltag? Ja, das ist ja, glaube ich, eine wichtige Gesundheitsvorsorge, auch mit der Zeit. Also ich mache Ausdauersport, habe einen Hund, der ist überhaupt der beste Fitnesscoach, kann ich Ihnen empfehlen, weil der muss raus. Und ob du dann spazierst oder laufst, ist schon egal, weil du die Zeit investierst. Also das ist sehr nützlich. Und dann habe neuerdings im Freundeskreis eine Paddle-Tennis-Runde ins Leben gerufen, wo wir eher auf mäßigem Niveau, aber mit viel Freude und Spaß uns richtige Schlachten liefern. Ja.
Spannend, ist bei den Fußballern extrem beliebt, Paddle-Tennis.
Ja.
Kommt immer mehr. Der Blick auf den österreichischen Fußball. Jetzt haben wir international die Entscheidungsspiele rund um die Qualifikation für Champions League, Europa League eher alle nicht so positiv gestaltet. Es hat irgendwie momentan so ein bisschen den Anschein, als wäre da ganz große Glanz weg. Sehen Sie das ähnlich?
Naja, die Teams, die das getragen haben, Salzburg ist definitiv seit 2 Jahren nicht mehr das, was sie mal waren. Da gibt's einen Knick. Also das spürt man natürlich, weil die haben natürlich viel zugedeckt. Und man muss auch sagen, dass Sturm wahrscheinlich, wenn ich die letzten 3 Jahre anschaue, jetzt gerade auf das Schwächste zusteuert. Das spielt natürlich eine Rolle und in Österreich hast du halt nicht so eine Breite, um das kompensieren zu können. Ich meine, Wolfsberg hat übermenschlich über ihren Möglichkeiten performt, auch der LASK sehr gut im Europacup, das ist jetzt halt weg, aber ich glaube, das findet immer in Wellenbewegungen statt und ich habe keinen Zweifel, dass das wiederkommt. Also ich glaube, da muss man ein bisschen Geduld haben.
Ja. Sie als ehemaliger Bundeskanzler, Sie haben die ganz, ganz große Bühne erlebt. Was unterscheidet da Politik und Fußball? Oder was verbindet beide Welten vielleicht in gewisser Weise?
Also was sie verbindet, ist die enorme Aufmerksamkeit. Also es gibt keinen Tag, wo nicht über Politik oder über Sport, besonders Fußball, berichtet wird. Und jeder, der in dieses Geschäft reingeht, muss wissen, dass er dann Teil sozusagen der Öffentlichkeit wird, dass die Leute auch meinen, dass er ein Stück weit ihnen gehört. Das führt auch dazu, dass man gewisse Kritikresistenz haben muss. Das gilt für die Spieler wahrscheinlich in einer gewissen Weise, für die Trainer auch. Also das ist das, was damit einhergeht. Auf der anderen Seite hast du einfach eine Wirkungsmöglichkeit, die du natürlich nur auf diesen Bühnen bekommst, etwas zu bewegen. Und für Leute, die eine Macherphilosophie haben, die gerne Dinge erreichen, die gerne Dinge umsetzen, sind das, glaube ich, 2 sehr schöne Betätigungsfelder. Also gar keine Frage. Also ich habe jetzt mittlerweile 4 Unternehmen in meinem Leben geführt und habe die Republik führen dürfen. Wenn Sie mich heute fragen würden, ob ich General Manager von Schalke oder Arsenal London werden könnte, ich würde das alles realistisch aufgeben, um das zu tun, weil die Emotionen, die damit verbunden sind, hast natürlich so im Fußball und interessanterweise aber auch in einer gewissen Art und Weise in der Politik, weil du dort für viele Menschen bist du sozusagen ja zu jeder Schweinerei in der Lage, die sie sich irgendwie vorstellen können. Und dann gibt es aber auch die anderen, die dich, so wie sich die einen schlecht machen, überhöhen. Und das geht dann oft mit unglaublicher Zuneigung, tollen Emotionen einher. Und wenn du mal so eine Rede in einem Wahlkampf vor ein paar tausend Leuten hältst, das ist schon eine ähnliche Welle, die du zurückbekommst wie im Fußballstadion nach einer guten Aktion.
Wenn Sie als erfolgreicher Manager dann auf das Fußballbusiness blicken, gibt es da Dinge, die Sie wundern, auch aus der Fansicht, aber auch aus der Managersicht?
Also ich habe den Eindruck, ich war ja mal im Aufsichtsrat der Wiener Austria und habe versucht, mich auf die sozusagen Zahlen, auf die Dinge, die ich verstehe, zu konzentrieren, was im Wesentlichen die Zahlen waren, und bin dann ausgeschieden, als ich Kanzler wurde, weil das nicht mehr vereinbar war, logischerweise. Damals auch schon in einer beginnend schwierigen Situation für die Wiener Austria. Aber ich habe, wenn ich mir diese Meinung erlauben darf, oft das Gefühl, dass es die Professionalisierung im Sport und im Fußballmanagement noch nicht bei 100% angekommen ist. Und wenn ich mir sozusagen, weil wir über die Wiener Austria geredet haben, die Analysen, die da nach außen getragen werden, möglicherweise auch innen so geglaubt werden, anhöre, dann denke ich mir, im Management würdest du mit sowas nicht durchkommen. Also darf ich Ihnen ein Beispiel nennen. Man sagt immer, der Trainer ist das schwächste Glied in der Kette. Also ich bin mir nicht sicher, ob diese Aussage irgendwie zutrifft, weil am Ende ist der, der die Verantwortung hat und der, der aus einem Team, das realistisch betrachtet plus minus die Qualität von Konkurrenten hat, etwas formen muss, das Erfolg hat. Und wenn das nicht gelingt, dann muss man sich in Frage stellen und dann auch die Frage stellen, wie kann es weitergehen? Also wenn wir Erfolg haben in meinem Unternehmen, wir sind international tätig in ganz Europa, es läuft gerade exzellent bei uns und ich kann Ihnen sagen, jeden Tag, wenn ich aufstehe, weiß ich, ich verdanke das den Leuten, die hier arbeiten, meinen Mitarbeitern. Und natürlich ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, das Team so zu formen, dass die wirksam werden können, dass die erfolgreich sein können, dass sie ihr Potenzial abrufen können. Und ich kann Ihnen umgekehrt sagen, wenn das bei uns scheitern würde, dann würde ich es nicht verstehen, wenn es die Ausrede gäbe, ja, die Mitarbeiter, Schrägstrich die Spieler sind schuld, weil am Ende suche ich die aus, ich habe sie zu motivieren, ich habe ihnen einen klaren Auftrag zu geben, ich habe ihnen die Strategie zu zeigen, den Horizont zu zeigen und dafür zu sorgen, dass die wirklich Rahmenbedingungen haben, dass sie das Beste aus ihren Möglichkeiten machen. So, und wenn man das als Philosophie überträgt vom Management in den Sport, dann ist, glaube ich, in einem Krisenfall es völlig richtig, wenn man zuerst einmal sich mit Leuten aus der sportlichen Leitung beschäftigt. Und da gehört das Trainerteam zwingend dazu.
Spannender Ansatz. Also der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an. Runtergebrochen.
Das Ding ist jetzt extrem hart und dann ist das immer eine Frage, wie viel Geduld, das ist ja alles nicht so planbar. Wenn es so leicht wäre und sie nur drei Hebeln umlegen müssten und hätten Erfolg, dann könnte es ja jeder. So ist das natürlich nicht. Also da wird man schon auch eine nüchterne Analyse, Geduld brauchen. Also das, was Leverkusen jetzt mit dem Den Haag gemacht hat, glaube ich, hat er wirklich kaum ein Fußballfan verstanden. Aber am Ende ist es schon so, der die Verantwortung hat, der die Macht hat, die Dinge zu ordnen, hat auch am Ende seinen Kopf hinzuhalten. Und es gibt das schöne Sprichwort vom Kapitän, der als letzter vom Schiff geht, also sprich alle anderen zunächst einmal in Sicherheit bringt und dann auf sich selber schaut. Und so ist das zu sehen. Und da hat man auch die unangenehmen Dinge zu tun, weil bei schönem Wetter kann jeder erfolgreicher Manager sein. Ne? Also interessant ist dann, wenn die Fans pfeifen, nachdem du aus dem Europacup fliegst, und wer stellt sich dann vor die Fans und wer redet dann mit den angefressenen Fananführern, womit wir wieder beim Dragovic waren. Ich fand das eine beeindruckende Szene im Stadion, habe das gefunden, das hat sehr für ihn gesprochen und dann weißt du, wer die Leader sind und die sich dann verkriechen, na, die sind es nicht, aber die Frage ist dann auch, sind die wirklich geeignet für den Job?
100%. Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit für Vereine wie Austria Wien, genau solche Spieler zu finden, die sich hinstellen, wenn es regnet, wenn es schneit, die dann trotzdem dastehen. 100%.
Wobei ich muss gestehen, ich habe bei den Spielern immer einen großen Vertrauensvorschuss, weil ich denke mir, jeder, der es einmal geschafft hat in einem Bundesliga-Team oder Zweitbundesliga-Team, der hat wirklich eine irre Leistung erbracht. Also jeder Hobbykicker weiß das, wie weit der Weg dorthin ist. Und diese Leute wissen, dass sie 10 Jahre, 15 gute Jahre haben. Ich meine, sie erleben es ja selbst mit ihrer Verletzung jetzt, wie schnell so einem das bedienen kann. Also ich würde keinem der Spieler unterstellen, dass er nicht kapiert hat, dass das die 10 Jahre sind, die 12, die 15, wo es auf alles ankommt und dann den Spielern zu unterstellen, sie wollen nicht oder sind nicht motiviert.
Da will jeder. Auf dem Niveau, da will jeder, so da weiß es. Jeder, um was es geht. Das ist so überhaupt ist kein Thema, weil sonst, wie Sie gesagt haben, sonst kommt man da nicht hin.
Na, so ist es. Ja. Kannst einen guten Tag haben, einen schlechten Tag haben, aber dass die Grundeinstellung von den Leuten, ich meine, weil die haben es die körperlich machen müssen, ich meine, das geht nicht mit halbem Aufwand. Ne? Also, ist so.
Das ist richtig. Mario, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt von den Zuhörerinnen von Dreisat und machen jetzt exklusiv bei uns weiter, ne?
Absolut, absolut. So mit den richtig harten Fragen.
Genau.
Möchte nämlich noch einmal bei der Austria eintauchen. Es heißt ja immer bei den Fans, es gibt so zwei Lager. Es gibt das Lager Golovitzer, es gibt das Lager Werner. Wie sehen Sie das, diese Grüppchenbildung bei der Austria und fühlen Sie sich irgendwo zugehörig?
Na, die hat es schon immer gegeben, aber zum Glück habe ich ja jetzt keine Funktion mehr bei der Austria, also habe da auch gar kein Bedürfnis, da mich irgendwo einzumischen. Also ich bin Kuratoriumsmitglied, aber das ist ein bedeutungsloses Ehrenamt, wenn man so will, oder relativ bedeutungsloses Ehrenamt. Also ich glaube auch, dass diese Grüppchenbildung da zweifellos nicht gut ist. Man feststellen muss man, was diese wirtschaftliche Generalsanierung betrifft, der Deal mit dem Stadion, das ist gut gelungen. Also da hat der Präsident auch mit den Verbindungen zur Stadt sicherlich einen Erfolg eingefahren.
Hätten Sie das als Bundeskanzler genauso gesehen?
Also ich gehe davon aus, dass die Bedingungen dieser Verträge so sind, dass es für den Käufer, die Stadt Wien, ein vertretbares Geschäft ist, weil die haben den Rechnungshof am Hals, die Politik ist mittlerweile vorsichtig geworden, siehe Wirtschafts- und Kriminalitätsstaatsanwaltschaft. Also wenn du irgendwas zusammendrehst, was nicht sozusagen rechtens ist und korrekt ist, das macht heute keiner mehr, der seine sieben Sinne beisammen hat, weil du wirklich persönlich den Kopf hinhaltest und das unterstelle ich mal, dass in der Stadt niemand bereit wäre, eine Strafe zu kriegen, damit die Austria Budget saniert. Also insofern halte ich das für einen korrekten Deal. Ja.
Und auch einen wichtigen, um dass die Austria weiterleben kann und so weiterleben
absolut,
kann, wie sie jetzt tut.
Ja. Aber so wie Sie es jetzt erzählen, Sie brennen schon für die Austria. Ich glaube, das hört man. Schwebt das irgendwie mal vor, vielleicht einmal Austria-Präsident zu werden? Wäre das nicht sehr passend sogar?
Das ist sehr freundlich, wenn Sie das sagen und glauben, dass ich das könnte. Aber
darf ich Sie ins Spiel bringen vielleicht?
Nein, die Austria hat einen Präsidenten, der das gut macht, der das wirklich gut macht. Aber ich habe das erlebt, wie der Wolfgang Katzian Präsident war und ich da eben im Aufsichtsrat bei der Austria, was das für eine Aufgabe ist. Und also zu jeder, der glaubt, der kann sich locker zurücklehnen und genießt die Spiele im Stadion jede zweite Woche. Das ist eine völlige Fehleinschätzung, weil du hast natürlich eine wichtige Aufgabe, um die Sponsoren auch bei der Stange zu halten. Die wollen dann halt oft den Präsidenten sehen, mit dem reden. Und das ist ein richtiger Zeitaufwand. Also, und das ist in der Wirtschaft nie das angenehme Geschäft, wenn du mit dem Hut in der Hand durchs Land laufen musst und das Geld einsammeln. Das ist übrigens einer der schwierigsten Aufgaben, das erfolgreich zu machen. Also seine Aufgabe als Austria-Präsident ist eigentlich fast der Fulltime-Job. Und nachdem ich da jetzt nach wie vor Chef eines Unternehmens bin, das noch dazu in ganz Europa aktiv ist, hätte ich ja gar nicht die Zeit für sowas.
Also ich höre raus, lieber wären Sie Trainer als Präsident. Wären Sie eher
also Trainer oder wenn ich mal sozusagen gegen Ende des Spiels eingewechselt werden würde, das wäre schwer peinlich. Also wie gesagt, also frei nach Hans Krankel, wenn schon nicht kicken kennst, haut es wenigstens eine. Das könnte ich vielleicht erfüllen. aber sonst wenig. Aber vielleicht darf ich noch auf das Wirtschaftliche eingehen, weil ich fand da letztens eine Analyse gelesen, weil wir über das Wirtschaftliche geredet haben. Das Problem im Fußball ist ja, dass der Sport und die Wirtschaft so eng verzahnt sind und du ja den sportlichen Erfolg brauchst, um das wirtschaftlich zu sanieren. Und was, glaube ich, für jeden Austria-Fan bitter war, wenn man diese Transferbilanz der letzten Jahre sich anschaut, weil man muss sagen, die Salzburger haben das phänomenal gemacht, Rapid hat das exzellent gemacht, Sturm, Wolfsberg, also hätte ich mir gesagt, ob Wolfsberg ein Benchmark, also Vergleichsgröße für die Austria ist, hätte ich gesagt, niemals. Aber die haben uns krass überholt bei dem Thema. Und das ist auch, wenn du auf die Zahlen schaust, die nackten, du hast halt, Rapid hat halt über 60 Millionen eingenommen in den letzten 5 Jahren und bei der Austria sind es halt nicht einmal 10. Und das ist mit Melon wahrscheinlich schon mitgerechnet. Und wenn du dann dir anschaust, wie viele aus deinem eigenen Nachwuchs du entwickeln konntest, dann sieht man, dass es da ein Missverhältnis gibt. Und es gibt ja diese schönen Zahlen, wie viele Spieler unter 24 regelmäßig Einsätze bekommen haben. Und das hat sich bei der Austria in den letzten 4 Jahren halt wirklich halbiert. Und unser großes Problem ist, dass wir gewaltige Nachwuchskicker haben. Da wird hervorragende Arbeit gemacht, aber in den letzten 5 Jahren ist es nicht gelungen, das in irgendeiner Form in wirtschaftlichen Erfolg umzumünzen, indem man die korrekt verkauft. Und das ist bitter, weil Dominik Fitz war sicher im letzten Jahr einer der Top-3-Spieler in der Bundesliga. Wir verkaufen den für einen
Viel Battle. Zu billig.
Ja, also das, die Lage hast du halt gebracht und das meine ich mit, wenn man über die Verantwortung redet, dann kann man nicht sagen, die Spieler sind nicht motiviert, die haben nicht gerannt oder die haben zu viele Fehlpasses gemacht, dann musst du auch einmal den Kopf drüber zerbrechen, warum dieses wirtschaftliche Potenzial nicht genutzt werden konnte. Und du bist wiederum sehr schnell bei der sportlichen Leitung, weil im kaufmännischen Bereich, wenn kannst du das natürlich kaum retten. Da kannst du vielleicht statt 2 Millionen 2,2 Millionen raushandeln, aber du kannst das Grundthema nicht ändern. Und das ist mit Sicherheit ein Entwicklungspotenzial, das die Austria noch hat. Und das schön wäre, wenn das langsam einmal zur Blüte kämen würde.
Vor allem, wenn man weiß, dass die Austria ja U18 Meister geworden ist dieses Jahr. Man hat jetzt am Wochenende zwei Spieler gehabt, einer mit Vorlage, einer der Torschütze, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen, aus der eigenen Akademie kommen. Also das Potenzial ist ja da und trotzdem wird daraus kein Geld gemacht. Woran liegt das?
Also ich will da nicht weiter dilettieren, ich stelle es fest und es sind Leute, die da berufen sind, die Verantwortung dafür haben, an die man die Fragen richten müsste. Aber die Bilanz ist wirklich ernüchternd. Also ich glaube, man ist immer, wenn man als Fußballfan, muss man, glaube ich, aufpassen, dass man da nicht zu schnell urteilt und natürlich tun wir das alle gern, aber die Leute, die da arbeiten, sind ja keine Ahnungslosen. Und,
absolut.
Wenn man die Austria-Geschäftsstelle anschaut, das sind exzellente Leute, also zum Beispiel die, die die ganze Vermarktung machen, die Kundenbetreuung machen, also das, da gibt es wirklich gute Leute, kann ich in jedem Unternehmen, würden die Erfolg haben, aber sozusagen die große Story passt halt nicht und du bist halt irgendwie beim Sport, dass man da halt jetzt wahrscheinlich die letzten 5 Jahre verpasst hat, kontinuierlich dieses Thema zu entwickeln und halt vielleicht da oder dort stärker zu überlegen, wie man die Youngsters einmal so weit bringt, dass dann auch die Kasse klingelt.
Mario, besonderer Gast heute. Ich habe mir was überlegt für die heutige Folge.
Bin ich sehr gespannt.
Ja, da haben wir gedacht, was sind so die 5 entscheidenden Fragen von der Fußballsaison? Mhm. Da haben wir jetzt 5 Fragen ausgeschrieben für die Mario und für Sie, Herr Kern. Und würde gerne eure Einschätzung da quasi wissen.
Bin ich sehr gespannt.
Beispiel, die erste große Frage wäre ja, wer wird Zweiter der Torschützenliste?
Gute Frage. Also wenn Sie schon jemanden haben, Herr Kern, legen Sie ruhig los, ich muss kurz überlegen.
Ja, das ist wirklich eine tückische Frage. Das wird sich heuer wohl neu sortieren. Also wenn Malone bei der Austria bleibt, hoffe ich, der wird es hinkriegen. Sollte er da noch wechseln. Steigt seine Chance vermutlich.
Ich würde sagen, Mbui von Rapid wird Zweiter der Torschützenliste.
Ja. Die zweite Frage ist auch sehr interessant, finde ich. Welcher Verein entlässt nicht seinen Trainer? Meistens werden ja sehr viele Trainer ausgetauscht, aber ein paar bleiben mir über.
Bin ich relativ klar. Ried wird mit Senft auch in die nächste Saison gehen. Außer er wird abgeworben.
Mhm. Ja, Peter Stöger, logische Antwort. Ne? Also das schaut immer
auch stark gut aus. Ja, das schaut gut aus, ja.
Wer wird denn Fünfter?
Der WRC.
Okay. Ja, hätte ich auch gesagt.
Ja. Gibt es da Einigkeit? Wenn wir schon beim WRC sein, die haben ja letztes Jahr grandios das Cupfinale gewonnen. Dahingehend meine 4. Frage, wer verliert denn das Cupfinale in der Saison?
Rapid und hat damit wieder keinen Titel.
Mhm. Das ist wirklich ernüchternd. Ich denke, es wird eine Überraschung geben.
Aber Herr Kern, die Austria wird es nicht sein.
Ja, das geht sich nicht aus.
Ja, nicht einmal Volzberg, der Austria-Killer, die sind auch wieder draußen. Nein, um die Kette durchzudeklinieren, sage ich dann die Admira. Ich glaube, die haben die Volzberger dann rausgehauen. Und wer Volzberg raus hat, den Austria-Bezwinger, der kommt weit.
Der kommt weit.
Man kann sich schön reden, ja.
Und die abschließende Frage und nicht weniger wichtige, wer erzielt denn das letzte Tor der Saison?
Was wäre das, was wir abstauben würden, wenn wir das wirklich richtig haben? Gibt's da
bei, ja, da muss schon einen Preis geben, wirklich, Tino.
Ja. Also, ja, da okay. Würde ich mich wirklich einsetzen bei der Kärnten-Werbung, dass wir da vielleicht am Wochenende einen Wörtersee organisieren können. Das ist auch noch richtig. Also da würde ich mir das Zeug legen.
Also wenn ich jetzt die jüngsten Statistiken anschaue und als Mann der Zahlen, würde ich mal auf den Wurmbrand tippen.
Und ich sage Angelo Gattermeier und er schießt damit den WRC auf Platz 5. Damit auch der 5. Platz wieder drin ist.
Okay. Also wenn das alles zutrifft, dann zahle ich das Wochenende im Wörthersee.
Ja, schön.
Wir haben das auf Band.
Ja. Und auf Video. Bitte. Ich hoffe, wir holen es im Mai wieder raus.
Ja, bitte.
Aber Tino, sehr gute Idee, gefällt mir sehr, immer mehr davon in Zukunft, bitte. Das macht Spaß, ja. Wer mich da auch beteiligen dran.
Sehr gut.
Es gibt, glaube ich, eine Frage, die uns beide noch wirklich interessiert und wo Ihre Einschätzung auch eine sehr spannende sein könnte. Und zwar wird viel über ein Nationalstadion gesprochen in Österreich. Sie kennen Politik, Sie kennen Wirtschaft, Sie kennen Sport. Ist es notwendig? Braucht man das?
Ja, also notwendig ist es zweifellos. Am Ende des Tages ist halt die Frage, wo das Geld herkommt, um die Investitionen zu schultern. Und man muss realistischerweise sagen, so sehr wir uns das wünschen würden, ich sehe dann den Spielraum nicht, weil die öffentliche Hand, der Bund, die Stadt müssen sparen. Das wird sich in den nächsten 3 Jahren nicht ändern, wenn ich das Budgetdefizit der Republik mir anschaue und die Wirtschaftsentwicklung, da wird kein Geld einfach da sein. Und insofern werden wir weiter da im ehemaligen Praterstadion auflaufen. Ich war heuer, fahre immer wieder ganz gerne mir Spiele internationale anschauen, war unter anderem beim Ausscheiden der Österreicher gegen die Türken in Leipzig. Das sind einfach, wenn du dort einmal bist und das vergleichst mit unseren Stadien, das ist schon ein paar Generationen hinkt man da hinterher.
Vor allem im Happelstadion, auch wenn es wahnsinnigen Flair hat. Ich liebe es immer wieder dort zu sein, aber auch gerade Kabinen und Infrastruktur ist natürlich hinten nach, das muss man schon sagen.
Ja, Laufbahn, nicht?
Also ja, Laufbahn tut weh.
Einfach ein Stück weit weg vom Geschehen. Ja.
Absolut.
Abschlussfrage. Was sagt Ihnen Ihr Gefühl? Wo landet die Austria am Ende der Saison?
Na, also wenn ich auf das Team schaue, da gibt es schon sehr viel Potenzial. Also ich würde mal tippen, dass das nachdem Fünfter schon für den WRC gebucht ist, Vierter eine realistische Größenordnung ist. Und wenn sie sich wirklich fangen, geht es sich vielleicht noch einmal für den dritten Platz aus.
Würde ich Ihnen wünschen, dass Sie mit einem Hotdog in der Hand und nicht am Bugel sozusagen den dritten Platz der Wiener Austria feiern können bei einem Heimspiel in der Generali Arena.
Man darf den Optimismus nie verlieren, weil das ist die Verzweiflung. Es ist ja immer so, man geht jedes Mal ins Stadion und denkt sich, diesmal aber, jetzt, heute ist der Tag. Und so fassungslose erst recht wieder weg, wenn sie dann nicht geklappt hat. Und nächsten Sonntag setzt sich das fort. Jeden verdammten Sonntag dasselbe Spiel aus Hoffnung und Enttäuschung und manchmal auch Euphorie, wenn es gut geht.
Herr Kern, vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Riesenehre, mit Ihnen ein bisschen zu plaudern.
Mir auch.
Ich sage herzlichen Dank. Es war mir eine Riesenehre, mit Ihnen zu plaudern. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen weitergehen wird.
Wie der ehemalige Gesundheitsminister gesagt hat, die nächsten Wochen werden entscheidend sein.
Ja. Und Herr Kern, mit Ihren guten Kontakten zur Wiener Austria, eine Rückkehr würde ich mir ja wünschen, dann hätte ich ein Tino näher bei mir in Wien. Ich wohne im 23. Wenn er mal im 10. wieder spielen wird, wird das mein Herz auch lachen lassen.
Das wäre sinnvoll, ja. Wird schon nochmal passieren, ja.
Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Kern.
Ich sage danke für die Einladung, das unterhaltsame Gespräch, danke.
Neue Folgen von Man kennt sich, man schätzt sich gibt es jeden zweiten Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.